Heute im Podcast Sebastian Ostrich. Sebastian ist an der Uni Stuttgart im Bereich Philosophie unterwegs. Eigentlich ist sein Spezialgebiet die Philosophie von Computerspielen. Er hat aber zum 250-jährigen Geburtstag von Hegel ein, finde ich, sehr gelungenes Buch geschrieben. Deswegen in der heutigen Folge von Bookshots wird es philosophisch. Ich spreche mit Sebastian über Hegel, den Weltphilosophen und weiß ich ja von Hegels Überlegungen, auch in der heutigen, unserer digitalisierten und sehr komplexen Welt immer noch Bestand haben. Bevor es losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Trendreport, der Robot Spaceship Trendreport. Den könnt ihr auf unserer Webseite einfach runterladen unter www.chemweb.de/Trendreport. Dort haben wir euch ein paar Sachen zusammengestellt, die euch vielleicht etwas mehr Orientierung in der digitalen Welt für dieses Jahr geben sollen. So, jetzt wird's philosophisch mit Sebastian Ostrich aus Stuttgart und Hegel, dem Weltphilosoph.
Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa Spezial Bookshots. Heute wird es philosophisch. Ich habe heute zu Gast Sebastian Ostrich aus Stuttgart. Hallo Sebastian, wir sprechen heute über Hegel, über was auch sonst, ne? Grüß dich.
Hallo, hallo Oliver. Freut mich, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich extrem, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit mir über Hegel zu sprechen. Du hast im letzten Jahr zum, 250. Geburtstag,
ja, korrekt,
von Hegel, ein Buch geschrieben, und zwar Hegel, der Weltphilosoph. Jetzt sage ich mal, wer kommt als junger Mann auf die Idee, ein Buch über Hegel zu schreiben? Fang doch mal an, was hat dich dazu bewogen, dich mit beruflich sogar mit Philosophie zu auseinanderzusetzen, und wie bist du das geworden, was du heute bist?
Ja, also zur Philosophie bin ich eigentlich ganz einfach gekommen über die Schule, über das Fach Ethik in der Schule. Hatte einen sehr guten Lehrer, der mit uns ja auch echte philosophische Klassiker diskutiert und besprochen hat, natürlich auch in Auszügen dann auch schon gelesen hat, und das war also einfach sehr gut aufbereitet alles, und das war mit Abstand das Fach, das mich am meisten fasziniert hat in der Schule, sodass klar war, wenn ich studiere, dann muss das Philosophie sein. Und das habe ich dann auch gemacht, und während des Studiums bin ich dann natürlich auch mit Hegel konfrontiert worden, von dem ich davor aber eigentlich keine gute Meinung hatte, auch geprägt durch diesen Lehrer, der eine dezidierte Abneigung gegen deutsche Philosophen mit H hatte. Also Heidegger, Hegel, Husserl, das war alles irgendwie nichts für ihn. Und das hatte ich dann auch erstmal so als Vorurteil drin, habe aber gemerkt, man kommt irgendwie nicht um diesen guten Hegel herum. Und ja, dann war es eigentlich die Herausforderung des Verstehens dieses unglaublich komplizierten Denkers und aber auch kompliziert schreibenden Denkers. Diese Herausforderung, ja, dieses schwere, schwer verständliche für mich irgendwie klar zu bekommen, das hat mich gereizt, und das hat mich dann nicht mehr losgelassen, nachdem ich mich dann mal versucht habe, irgendwie reinzufinden, reinzudenken. Und so habe ich dann ja mein Studium mit Hegel verbracht und darüber hinaus auch meine Doktorarbeit über Hegel geschrieben, und dann kam irgendwann eben die Gelegenheit, dieses Buch zu verfassen.
Bevor wir jetzt mal in der Tiefe mit dem Buch beschäftigen, aber ich habe gesehen, du machst ja auch noch ganz andere Sachen. Du beschäftigst dich auch noch mit Computerspielen und solchen Dingen. Das ist ja schon deutlich abwechslungsreicher, als man sich wahrscheinlich so Philosophie so gemeinhin vorstellt. Erzähl doch mal ein bisschen sowas. Mit was beschäftigt man sich heutzutage als jemand, der Philosophie untersucht, wissenschaftlich?
Boah, ja, da ist das Feld unglaublich weit. Also ja, in der Tat, man kann sich philosophisch auch mit Computerspielen beschäftigen, so wie man sich mit Film philosophisch beschäftigen kann oder auch allgemeiner mit Kunst vielleicht. Ja. Und da gibt es eigentlich keine Grenzen, solange es um etwas geht, was unsere menschliche Praxis in einem besonderen Maße prägt oder unser Selbstverständnis irgendwie als Menschen betrifft, ja, kann man philosophisch darüber nachdenken, sich damit auseinandersetzen. Natürlich insbesondere, wo ethische Fragen auftauchen, kann man philosophisch arbeiten oder zumindest mit Hilfe philosophischer Überlegungen arbeiten. Und das ist auch die Perspektive, die mich bei Computerspielen vor allem interessiert und beschäftigt. Also inwieweit ist es denn so, dass Computerspiele moralisch zu bewerten sind? Ja, so wie, was ist dran an diesem, an diesem typischen Politikervorwurf gegenüber bestimmten Spielen, ja, dass die Killerspiele sind oder so etwas. Oder haben vielleicht die Gamer recht, die immer sagen, ha, ist doch nur ein Spiel, das hat irgendwie mit Moral irgendwie gar nichts zu tun und es ist einfach nur ein Spiel und deswegen kann man da alles machen. Ja, oder ist es vielleicht komplexer als diese beiden Standardpositionen vielleicht meinen. Ja, das sind so die Fragen, die mich da bei den Computerspielen bisher beschäftigt haben. Aber ja, Philosophie ist ein unglaublich breites Feld geworden und es ist auch unglaublich detailversessen geworden, was vielleicht auch ein Problem ist bei der Vermittlung dessen, was viele Philosophen heute an der Uni zumindest interessiert, sodass ein bisschen so die Fragen ums große Ganze vielleicht aus dem Blick geraten sind, ja. Und das fehlt, glaube ich, auch in der Vermittlung von Philosophie heutzutage.
Ja, dann, wie gesagt, hast du eben schon gesagt, da hast du dir den Kollegen Hegel rausgepickt, der eigentlich, du hast es auch schon gesagt, der so keinen so richtig guten Ruf hat, wenn man das so sagen darf. Der hat sich aber in einer super spannenden Zeit damals natürlich gelebt hat und 250 Jahre ist das her, aber so Zeitgenosse von Goethes und Schillers war und Schwabe war er vor allen Dingen auch, ne?
Das auf jeden Fall auch, ja. War nicht der einzig große schwäbische Denker zu der Zeit, ja, also Schiller schon genannt, ja, selbst ja auch in der Philosophie Großes geleistet. Schelling ist vielleicht noch ein Name, den man kennt und natürlich Hölderlin, ja, insofern, der auch 250. Geburtstagsjubiläum letztes Jahr hatte.
Was ist das Spannende an Hegel? Was hat ihn so besonders gemacht?
Ja, vielleicht, ich muss vielleicht zuerst noch sagen, dass er nicht so einen guten Ruf hat, das würde ich gar nicht sagen. Er hat bei bestimmten Leuten vielleicht keinen guten Ruf oder zumindest den Ruf, besonders kompliziert zu sein. Aber er hat einen, würde ich sagen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten einen zunehmend guten Ruf, auch in Kreisen, die ihn vielleicht lange ignoriert haben, einfach weil er so kompliziert war. Das Besondere bei Hegel ist, vielleicht zweierlei. Das eine ist sein Gesamtheit oder ganzheitlicher, systematischer Anspruch. Also diese Philosophie ist wirklich allumfassend, die Hegel uns bietet. Also die beschäftigt sich einfach mit ganz grundlegenden metaphysischen oder sagen ontologischen Fragen, also Fragen, die das Sein betreffen. Was gehört alles dazu, dass überhaupt etwas ist. Und das wird aber dann eben bis in die Naturphilosophie, in die philosophische Auseinandersetzung mit dem Denken, mit Religion, mit Kunst, mit Staat. Also es gibt eigentlich keinen Bereich der Wirklichkeit, der irgendwie nicht in Hegels System behandelt würde. Und dieser allumfassende Anspruch ist natürlich unglaublich faszinierend. Und das Zweite ist die Art und Weise, wie Hegel denkt. Und Hegel denkt, naja, das ist das Wort, das man mit ihm verbindet, dialektisch. Ja, also meistens, wenn man das Wörtchen Dialektik hört oder wer das schon mal gehört hat, der denkt dann vielleicht an so ein Schema aus These, Antithese und Synthese. Und das ist dann so ziemlich dröge und formalistisch, wenn man das so versteht. Aber das ist bei Hegel gar nicht so, sondern Dialektik ist bei ihm wirklich so eine Art innere Logik des Denkens, so eine Art Flow des Denkens, dem man zu folgen hat. Und Denken ist bei ihm wirklich so eine Art Gedankenbewegung, eine Bewegung des Denkens, wo sich in der sich das Denken immer weiter anreichert, immer komplexer wird, immer neue Begriffe und Kategorien hinzugewinnt und so ein immer ja, tieferes und komplexeres Verständnis der Wirklichkeit bekommt. Und ja, diese dynamische Denkerfahrung, die ist einzigartig bei Hegel in dieser Form. Und das ist auch das, was mich ja, dann fasziniert hat, auch wenn ich vielleicht inhaltlich nicht immer mitgehe bei Hegel. Diese Art zu denken ist etwas, was ich ja unglaublich reizvoll finde, und das wollte ich auch in dem Buch vermitteln.
Kannst du vielleicht mal so ein Beispiel machen, was jetzt tatsächlich so, also dynamisches Denken, wie man sich das vorstellen kann? Gibt es da vielleicht mal ein Beispiel, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich das besser vorstellen können?
Ja, also im Endeffekt ist der Grundgedanke der, dass wenn man einen Gedanken oder einen Begriff nimmt und ihn konsequent zu Ende denkt, also konsequent zu Ende denkt, was eigentlich in diesem Begriff alles drinsteckt, ja, und ihn gewissermaßen entfaltet, wenn man den Inhalt eines Begriffs oder eines Gedankens entfaltet, dann führt dieser Gedanke ja, gewissermaßen von sich selbst auf einen neuen Gedanken. Also wir können gar nicht anders, als noch einen neuen weiteren Gedanken hinzunehmen, um das zu verstehen, was wir eigentlich denken wollten. Und bei Hegel ja, gibt es natürlich zahllose Beispiele dafür, wie man das denken kann, aber vielleicht etwas ganz Unhegelianisches, womit ich es erstmal im Buch versuche, das plausibel zu machen, ist der römische Spruch, ja, dass summum jus, summa injuria, also dass das dort, wo das Recht alles ist, das Recht auch in Unrecht umschlägt. Ja? Also wer gewissermaßen nur auf dem formalen Rechtsdenken basiert, ja, ohne Blicke für Ausnahmen zu haben oder vielleicht den Gnadenakt oder so etwas, dann schlägt dieses Recht eigentlich in Unrecht um. Und das kann man ja literarisch bei Shakespeare, aber auch im Alltag ja, beobachten, dass gewissermaßen ein konsequent zu Ende gedachter Begriff gewissermaßen ja, über sich hinaus verweist. Ja. Und dass man dann dialektisch denkt, wenn man eben Begriffe in ihrem Zusammenhang denkt.
Du hast das Buch, also ich finde für jemanden, der nicht mit Philosophie jetzt viel konfrontiert ist, also ich finde, man kann das sehr gut lesen, man muss halt echt konzentrieren. Und aber man sagt halt, dass das, was Hegel selber auch geschrieben hat, ist durchaus noch komplizierter, deutlich viel komplizierter. Beschreib mal so ein bisschen, also vielleicht musst du auch mal anfangen, was Hegel auch für ein Typ war. Ja? Ich meine, der ist ja auch, der hat ja auch ein relativ, sag ich mal, bewegtes Leben gehabt und war ja nicht von Anfang an sozusagen der Philosophie-Star seiner Zeit, ne? Vielleicht kannst du mal so einen kurzen Wrap-up machen, so wo er herkommt, was er für Stationen hatte, so wirklich ganz kurz mal, dass man das so ein bisschen vielleicht vor Augen hat.
Ja, in der Tat, also Hegels Lebensweg ist selber ein langer, großer Umweg, ja, und das passt auch eben zu seiner Philosophie, die eben etwas Umweghaftes hat, ja. Es ist irgendwie keine Philosophie, die irgendwie gleich mit der Wahrheit herausplatzt, ja, sondern wo man sich das irgendwie Schritt für Schritt in einer Bewegung eben erst erarbeiten muss. Ja, also geboren, wir haben es schon angesprochen, vor 250 Jahren, jetzt dann 251 dieses Jahr, ja, in Stuttgart, im Jahr 1770. Und ist dann erstmal als Student nach Tübingen gekommen, hatte dort zwei sehr berühmte Mitstudenten und teilweise auch Mitbewohner, nämlich die schon genannten Hölderlin und Schelling. Und studiert hat Hegel erstmal Theologie und hätte also eigentlich erst Priester werden sollen, aber das war nichts für ihn. Und Teil des Theologiestudiums war aber Philosophie. Und für ihn war klar, er will Philosoph werden, aber was macht man, wenn man Philosophie studiert hat und Philosoph werden will? Ja, der altbekannte Witz, ja, man wird entweder Taxifahrer oder Lehrer. Und Hegel ist Hauslehrer geworden zunächst. Also er ist in den Dienst einer wohlhabenden Familie in die Schweiz gegangen und hat dort die Kinder unterrichtet. Hatte danach nochmal eine Station als Hauslehrer in Frankfurt. Das hat ihm sein Freund Hölderlin vermittelt, der ein ähnliches Schicksal teilte, also ein Schicksal der Hauslehrerexistenz. Und erst relativ spät, also mit über 30 Jahren, also im Jahr 1801, kommt Hegel dann nach Jena und kriegt da seine erste akademische Stellung, wobei die erstmal unbezahlt ist, also er kann sich dort habilitieren und unterrichtet in Jena, und da ist aber auch schon sein Freund Schelling. Ja? Und dann denkt man, jetzt kommt die eigentlich die akademische Karriere irgendwie ins Laufen, aber wieder nix. Aufgrund von Kriegsgeschehen muss er dann Jena auch verlassen. Er hat keine feste Stellung, und er kommt, dann verschlägt es ihn nach Bamberg, wo er dann Redakteur einer Zeitung erstmal wird, also Metier gewechselt, ja. Und trotzdem bleibt immer klar das Ziel, Philosophie zu machen, ne? Und von der Philosophie auch zu leben. Und so richtig Stabilität bekommt Hegels Leben dann erst, als er ein Jahr später, 1808, dann Rektor eines Gymnasiums in Nürnberg wird. Er heiratet dann während seiner Nürnberger Zeit auch, und erst dann kommt so eine gewisse Stabilität in sein Leben. Aber auch die erste Professur, die ist erst 1816 erreicht, und da ist Hegel dann schon über 40, ja, und also er musste lange kämpfen, und das, wofür man ihn kennt, nämlich als großer Berliner Professor, als preußischer Staatsphilosoph, so zumindest der Slogan, unter dem das dann oft präsentiert wird, das kommt dann irgendwie erst alles recht spät in Hegels Leben, so, also er hat Zeit gebraucht auch für seine Philosophie. Er hatte nicht irgendwie die genialen Systemideen, die er schon mit Anfang 20 rausgehauen hat, sondern das musste bei ihm alles lange reifen, bis er irgendwie eine Vision von diesem sehr, sehr weiten und komplexen System hatte, wie ich das schon angesprochen habe.
Er war dann in Berlin aber wirklich, dann war er schon eher so ein Popstar, ne? Also dein Buch beginnt ja eigentlich auch quasi mit dem Ende. Und er wurde dann quasi in seiner aktiven Zeit in Berlin ja schon echt schon wirklich sehr auch von seinen Fans dann angehimmelt, oder? Kann man das so sagen?
Ja, das kann man sagen. Es gab wirklich ein Hegel-Hype, auch unter Studenten. Also besonders eindrücklich finde ich da die Schilderungen von Studenten aus der Zeit, dass das Universitätsgebäude, die Wände der Universität mit hegelschen Begriffen bekritzelt wurden. Ja? Also Hegel-Graffiti, ja, kann man sagen, ja, an der Wand der Universität. Aber nicht nur bei Studenten, sondern allgemein gesellschaftlich, ja, war Hegel einfach ein großes Ereignis. Also jeder, der in der Gesellschaft etwas auf sich hielt, der ging zu Hegels Vorlesungen und hörte sich dann an, was er eben über Kunst oder den vernünftigen Gang der Weltgeschichte erzählte. Ja, und das betraf industrielle Politiker, Militärs, im Endeffekt alle. Ja? Und so war Hegel tatsächlich ein gesellschaftliches großes Ereignis. Er war der Philosoph der Zeit.
Aber trotzdem auch immer noch seine also er muss ja auch so unheimlich, er hat ja sehr stark geschwäbelt wohl auch, ne? Und auch so vorgelesen. Das war in Berlin bestimmt auch nicht alltäglich.
Ja, das ist das Faszinierende oder auch fast schon Widersprüchliche bezüglich der Persönlichkeit Hegels, dass er so erfolgreich war, so viel Verehrer hatte und in seinem ganzen Auftreten, in seiner Weise, wie er seine Gedanken präsentiert hat, unglaublich schwerfällig eigentlich war. Ja. Er hat, wie du schon sagtest, immer stark geschwäbelt, gemurmelt und sich ständig geräuspert. Und wenn man liest, die Berichte aus der Zeit, die das sehr, sehr treffend beschreiben, wie Hegel ganz umständlich und eigentlich didaktisch schlecht, da seine Vorträge hält, wundert man sich, ja, wie hat er so viele Leute angezogen? Aber es gab wohl so einen Zauber auf den zweiten Blick. Also wenn man sich dann mal in dieses schwäbische Genuschel rein gedacht hat, dann wurde man so wirklich mitgezogen durch diesen Gedankenfluss, durch den dialektischen Gedankenfluss, den ich jetzt schon zweimal angesprochen habe. Ja? Und man wurde so ins Mitdenken hineingeführt, sodass man immer das Gefühl hatte, so berichten das zumindest sehr, sehr viele Studenten, dass man das Gefühl hatte, hier präsentiert, hier werden einem keine Ergebnisse präsentiert des Denkens, sondern hier wird einem der Prozess des Denkens selber vorgeführt. Und das hatte einfach eine große Sogkraft und Faszination.
Also war das quasi so eine Art, also eher so eine Live-Performance, was er da gemacht hat.
Ja, also das ist der Eindruck, den man bekommt, wenn man die Berichte der Zeitgenossen liest. Ja, es ist eine richtige Live-Expedition ins Reich des Denkens. Ja. Das also muss großartig gewesen sein, ja. Anders lässt sich der Erfolg nicht erklären. Ne? Aber auf den ersten Blick hätte man das nicht vermutet bei Hegel, ja. Also das war ein Zauber auf den zweiten Blick.
Auch schön, ne, dass es sowas gibt. Er hat aber auch mal irgendwie, oder war auch mal angewiesen, aber auch auf Unterstützer auch, ne, die ihn tatsächlich auch erst diesen quasi Karriereweg dann erst auch sehr spät, wie du gerade gesagt hast, auch erst ermöglicht haben, ne?
Ja, also Hegel war ein auch geschickter Netzwerker und das musste er aber auch sein. Also sei es jetzt eben die Freunde Hölderlin und Schelling zunächst oder dann in Jena Goethe insbesondere, der ihn gefördert hat und auch ein weiterer Freund, ganz wichtig, Niethammer, ein Freund, der später bei diversen Schul- und Regierungsbehörden gearbeitet hat und ihm etwa die Rektorenstelle in Nürnberg verschafft hat. Also er war darauf angewiesen, dieses Netzwerk zu haben, um irgendwie umzugehen mit der ständigen Unsicherheit, ja, die ihn betraf. Und also er hatte durchaus auch einen Sinn für das Gesellschaftliche, für gesellschaftliche Vernetzung. Ja. Und das gehört auch zur Komplexität seines Charakters. Also einerseits so ein in sich gekehrter eigenbrödlerischer Denker und andererseits aber jemand, der überall Kontakte hat und sie auch zu pflegen weiß.
Er war da auch tatsächlich mal eine Zeit lang, war er nicht auch mal hat er auch pädagogisch tätig, oder? Da hat er nicht auch mal, erinnere ich mich da richtig, dann auch mal in dem
Gymnasium
mal Vordermann gebracht.
Ja, genau, das war die Rektorenzeit des Nürnberger Gymnasiums, ja, genau. Und da hat er dann auch selber unterrichtet, ja. Also es war das erste humanistische Gymnasium der Zeit und er hat da auch selber unterrichtet und es gibt heute noch die in der Studienausgabe von Hegels Werken gibt es auch die Schriften aus dieser Nürnberger Schulzeit und wenn man sich das anschaut, was er da seinen Schülern zugemutet hat, das ist faszinierend, ja, also das übersteht heute fast kein Student, ja, und das hat er damals auch mit Schülern besprochen. Ich frage mich, ja, ob wie viel da angekommen ist, aber er war sehr, sehr beliebt auch unter den Schülern, wohl auch deswegen, weil er ihnen einen gewissen Respekt entgegengebracht hat, der dann von den Schülern auch erwidert wurde.
Ja, ist ja eigentlich interessant, wenn man überlegt, wie lange das schon her ist und wer tatsächlich auch heute auch mal über unser Schulsystem ja auch nachdenken und gucken. Und das ist ja wohl auch so gefühlt für mich ja auch irgendwie schon in den letzten 100 Jahre ungefähr so stehen geblieben, war das ja wahrscheinlich damals sehr, sehr fortschrittlich, ne, eigentlich, was er da gemacht hat.
Ja, und das war insbesondere auf also diese Schulreformen, die waren eben ein Projekt seines Freundes Friedrich Immanuel Niethammer. Und er hat dann eben Hegel als natürlichen Verbündeten gesehen, ja, einen hochkompetenten Philosophen, aber auch Freund, auf den er sich verlassen konnte, diese Schulreform ja, mitzutragen oder dann in die Wirklichkeit umzusetzen.
Die, wie gesagt, in deinem Buch, wir haben jetzt ein bisschen so eine Vita, so mal so ein Spotlight immer mal draufgesetzt. Ich finde das, ich liebe auch solche Biografien, ehrlich gesagt, das muss man dazu sagen, aber ich finde das immer klasse, wenn man das so sich so in diese Zeit so zurückversetzt fühlt und dann das auch so ein bisschen so nachvollziehen kann. Das heißt, finde ich, das beschreibst du in dem Buch echt so, dass ich mir das echt immer gut vorstellen kann. Aber du setzt dich ja natürlich aber auch mit seinem Werk da auseinander. Und ich finde da, wie gesagt, auch für mich als philosophischem Laien immer so, dass ich mir das dann irgendwie doch wieder ganz gut vorstellen kann. Und als ich das so gelesen habe, das war ja auch so eine Idee, dich deswegen auch mal hierhin einzuladen. So ein paar Sachen finde ich auch, die er damals so Ideen hat, die sehr modern sind. Vielleicht kannst du ja so ein, zwei von diesen Beispielen auch nochmal so ein bisschen vielleicht an dem Beispiel erläutern. Zum Beispiel habe ich das Beispiel der Ehe. Mhm. Ist da so ein Thema, gerade auch jetzt, ich hatte ja auch mal so ein Special, wo man sich über Gleichberechtigung und Diversity, das sind so Themen, die ja heutzutage immer noch eine Rolle spielen. Und ich finde die Definition, die Formulierung ist da extrem, finde ich jetzt progressiv, wenn man sich das anguckt, weil das gar keine Rolle spielt eigentlich, ob ich jetzt von Mann und Mann und Mann und Frau oder wie auch immer dort spreche, ja, sondern ich mir die Menschen angucke. Vielleicht kannst du das ein bisschen, du kannst das schöner erklären als ich, wie er das definiert hat und wie das funktioniert.
Ja, das finde ich jetzt interessant, dass du das so sagst. Ich habe mal den jetzt schon eher öfters den Vorwurf gehört, ja, Hegel sei in meiner Darstellung so ja, so konservativ, weil er eben so, ja, so sehr auf Institutionen und gesellschaftliche, das ja, gute Ausführen gesellschaftlicher Rollen setzt. Für mich ist das gar kein Problem. Ja, also ich finde das super, ja, wenn das konservativ ist. Unabhängig davon, ja, wie man es jetzt eigentlich mit welchem Label es man jetzt versieht. Also die Grundidee ist, denke ich, eine, die spannend ist, weil sie, sag mal, Individualismus und Kollektivismus als ja eigentlich gleichermaßen falsche Positionen zu überwinden versucht. Ja? Also am Beispiel der Ehe jetzt erläutert. Für Hegel ist Ehe kein Freiheitseinschnitt oder keine Freiheitseinbuße, wie man das vielleicht meinen könnte, wenn man Freiheit einfach nur als Unabhängigkeit, also gänzliches Unabhängigsein, losgelöst sein oder so etwas versteht. Und Hegels Kritik an einer solchen Vorstellung von Freiheit ist, na, wer sich von allem löst, wer sich also auf nichts einlässt, an nichts bindet, der will eigentlich auch gar nichts, ja, der kann gar nichts wollen. Das ist der verharrt in so einer Art, einem Zustand des Nichts. Ja, der ist gar nichts, der macht nichts, der tut nichts. Und das ist keine echte Freiheit, keine wirkliche Freiheit. Da ist nichts Wirkliches dabei. Und das andere Extrem wäre zu denken, ich bleibe erstmal bei der Unabhängigkeit, ja. Also diese, wenn man dieses falsche Bild von Freiheit als gänzliches Ungebundensein, wenn man das auf die Seite setzt, dann wird man frei dazu zu sehen, dass eine bestimmte Form von Bindung an andere Menschen, an gemeinsame Projekte, an gesellschaftliche Institutionen, eben durchaus ein Akt der Freiheit sein kann, beziehungsweise sogar eine echte, wahrhafte Selbstbestimmung ermöglicht. Ja? Also ein typisches Phänomen in der Ehe ist, also in einer funktionierenden Ehe, aber auch in einer guten Freundschaft ist, dass man sich hier an jemanden bindet und in dieser Bindung, diese Bindung aber nicht als eine Einschränkung erfährt, sondern als identitätsstiftend. Man ist jemand nur, und zwar selbstbestimmt, in dieser Beziehung zum anderen. Ne? Also wenn man jetzt aufzählt, wer man so alles ist, dann sagt man eben so Sachen wie, ja, ich bin Ehemann, in meinem Fall ja, Vater, ich bin in diesem oder jenem Verein, ich bin in dieser oder jener Partei und so weiter. Und all das, was man jetzt hier als identitätsstiftend anführt, das sind eigentlich Sachen, in denen man bestimmte Bindungen eingegangen ist, ja, also sich also aus freien Stücken an etwas oder jemanden gebunden hat. Und dieses sich selbst binden, das versteht Hegel unter Freiheit. Und es ist also, die hegelische Formulierung ist, bei sich selbst sein im anderen. Ja? Indem man im anderen ist, ist man eigentlich erst wirklich bei sich selbst. Und wenn man davon abstrahiert, von all diesen Bindungen, dann ist man leer, unbestimmt. Höchstens zurückgeworfen auf ja die zufälligen natürlichen Eigenschaften, die man hat. Dann kann man sagen, na gut, ich habe blonde Haare und ich habe blaue Augen. Ja, aber das ist zufällig, ja. Das fällt mir gewissermaßen von außen zu. Das ist nicht das Resultat meiner Freiheit oder meiner Selbstbestimmung. War das einigermaßen verständlich oder das, was du, worauf du hinaus wolltest, oder habe ich deine Frage jetzt vielleicht falsch verstanden?
Nee, gar nicht.
Deine Einladung zum Reden falsch verstanden.
Oh, das ist schön, das merke ich mir ja. Nein, ich freue mich, wenn du das so erklärst. Ja, das ist das meinte ich, ne? Und das kann man ja auf die, du hast es ja gerade schon selber auch so gesagt, das kann man ja nicht nur auf die Ehe, sondern das bezieht man ja auch, kann man ja durchaus, ich glaube, du hattest ja Hegel dann nachher auch gemacht, man bezieht das ja auf immer die Familie, aber dann auch die Gesellschaft und hinten raus auch den Staat. Das basiert ja alles auf diesen Sachen. Ne? Und ich gucke ja ich habe ja in letzten Jahren auch so einfach mal, oder viele Leute beschäftigen sich ja mit dem Thema auch neue Arbeit, also wie wird Arbeit anders gedacht, ja. Und da muss man vielleicht sogar noch diese quasi da noch einfügen, heutzutage vielleicht, oder vielleicht das ist interessant, mal das einzufügen, wie ist denn die Organisation, in der ich sozusagen mein Tagwerk verrichte, wie fügt sich das denn da ein? Ne? Ist das nicht in Zukunft auch sowas Ähnliches, oder spiele ich da nicht eine ähnliche Rolle, ne? Dass ich Teil eines Unternehmens, einer Organisation bin, aber halt nicht mehr nur so quasi eine Mitarbeiternummer, die Lohnsteuerbescheid kriegt irgendwie. Deswegen fand ich das total spannend und ich fand es an dem Beispiel der Ehe hat man es gut verstanden. Also ich gebe mal kurz zu zitieren, also die Ehe ist zweifellos eine Einschränkung, schreibst du, ne? Und nämlich die Einschränkung der Willkür bei der Ehepartner. Das finde ich, find ich interessant. Ne?
Ja, also es ist es ist Einschränkung der Willkür im Sinne, dass man nicht einfach tun und lassen kann, was man will. Ja, man hat bestimmte Verpflichtungen und Verantwortungen, aber idealerweise erfährt man diese Einschränkungen und Verpflichtungen eben gar nicht als von außen auferlegte Pflicht, sondern das ist Selbstverständlichkeit. Das ist ja das, was man eigentlich ist, ja, was einen ausmacht. Und deswegen ist das keine, eigentlich keine Last, idealerweise. Ja, natürlich, dass dass alle möglichen Faktoren dann dazu kommen, dass das Ideale nicht in Reinform auftritt, ist auch Hegel klar, ja. Aber dem Wesen nach, ja, ist das eben eine, das ist keine Vereinbarung für Hegel, die Ehe, die irgendwie beliebt, deswegen ist die Ehe keine Vereinbarung, die beliebig aufzulösen wäre. Ja? Also dass man sagen kann, jetzt habe ich keine Lust mehr, also höre ich auf, du hast auch keine Lust mehr, dann hörst du auf. Weil das würde heißen, den anderen nur als ein Mittel zu betrachten zur Befriedigung der eigenen Willkür. Ja, das passt mir gerade. Und wenn es mir nicht mehr passt, dann mache ich halt was anderes. Ja? Und das scheint aber bei Verhältnissen, die Hegel sittlich nennt, nicht so zu funktionieren. Also auch bei einer Freundschaft, ja, wäre es ja seltsam, wenn man sagen würde, ach, das ist, ich kündige dem jetzt die Freundschaft, weil er mir irgendwie auf die Nerven geht oder irgendwie anstrengend ist. Das ist ja gerade das, was Kinder erstmal erfahren, wenn sie heute einen Freund haben, der morgen dann nicht mehr ihr Freund ist und am dritten Tag dann vielleicht wieder, dass Freundschaft gerade das nicht ist, sondern eine gewisse Stabilität über Launen hinweg hat. Ne? Also wie oft gehen einem die eigenen Freunde auf die Nerven? Ja? Aber deswegen hören sie nicht auf, die Freunde zu sein, ja, sondern sie sind Freunde, weil man zu ihnen steht, auch wenn sie einem auf die Nerven gehen. Das hat einfach eine andere, diese Art von Beziehungen haben einfach eine andere innere Struktur, als jetzt so ein radikaler Individualismus irgendwie begreifen könnte.
Ja, also ich finde das total spannend, das so zu sehen. Eine zweite Sache, die ich vielleicht gerne nochmal so inhaltlich ansprechen will. Oder wolltest du gerade noch was?
Ja, weil ich, weil du ja irgendwie Arbeit erwähnt hast. Ja, also zur Arbeit kann ich gar nicht so viel, glaube ich, sagen, weil ich wenig Bescheid weiß über diese Phänomene der neuen Arbeit. Aber es ist interessant, also soweit ich das verstehe, was du jetzt hier angerissen hast, würde das auf so eine Art Versittlichung der Arbeit auch hinauslaufen, indem man quasi versucht, Arbeitsverhältnisse, die ja doch anders funktionieren, nämlich als jetzt Familienverhältnisse oder auch als staatliche Bindungen, ne? Versucht da irgendwie anzunähern, in dem Sinne, dass man da eben nicht nur so eine Art Vertrag zwischen eigentlich zwei separaten Entitäten hat, sondern dass man da irgendwie auch eine Art von identitätsstiftender Verpflichtung irgendwie eingeht, ja, also dass es keine Jobs sind, sondern Berufe, ja, also wenn das in die Richtung ginge, wäre das irgendwie ganz hegelianisch. Also Hegel hat in seiner Rechtsphilosophie deswegen auch den Begriff der Korporation eingeführt, und das gab es zu der Zeit nicht, gibt es bei uns auch nicht, aber das ist so der hegelische Versuch, ein bisschen die Familie in das gesellschaftliche Leben auf höherer Stufe nochmal einzuführen, ja, so etwas wie Berufsverbände könnte man vielleicht sagen, wo diejenigen, die eben denselben Beruf ausüben, in einer Art von sozialem Zusammenhalt so zueinander stehen, wie eben Familienmitglieder zueinander stehen. Und das ist ein ziemlich interessanter Gedanke Hegels, finde ich.
Genau, ich glaube, so hatte ich es gemeint. Ja? Also ich glaube, das merkt man, dass immer mehr Menschen heute auch das dringende Bedürfnis haben, also nicht einfach nur irgendwo für irgendeinen Profit irgendwo zu arbeiten, sondern tatsächlich dort also Teil von irgendwas zu sein, einen Beitrag leisten zu können. Und in diesem Bezug fand ich, hat das ganz gut gepasst.
Ja.
Was ich jetzt noch mit dir gerne nochmal ansprechen wollte oder dich darum bitten will, das vielleicht noch ein bisschen genauer zu sagen, und zwar es gibt ja diese, Gott, ich erkläre es jetzt mal wirklich leidenhaft, du musst es dann richtig erklären. Quasi diese Idee wie heißt das? Ist das das invertierte Denken? Ich glaube, es ist im Bereich der Naturphilosophie, dass man sich das quasi, das gestülpte, von außen nach innen gestülpte Denken, die invertierte Logik, glaube ich, nennt er das. Dass man sagt, okay, ich muss erstmal, oder ich kann das nur verstehen, wenn ich das Gegenteil quasi auch quasi wirklich akzeptiere, beziehungsweise immer das davon ausgeht, dass das Gegenteil auch ist. Oh Gott, habe ich nicht vernünftig erklärt. Erklär du das mal einfach, bitte.
Ich erzähle mal ein bisschen was zu dem, was ich da bei der Natur geschrieben habe, und dann sagst du mir, ob das ist, was du meintest.
Ja, genau.
Also, Hegel beginnt sein philosophisches System damit, über das Denken nachzudenken. Ne? Und am Ende des Denkens hat er, wenn so will, den maximal komplexen Gedanken gefasst, den er die Idee nennt. Ne? Und das ist, wenn man so will, das steht für den Gesamtprozess des Denkens in seinen Grundstrukturen, in seinen Grundbegriffen, in seinen Grundkategorien. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, jetzt hat der Philosoph über das Denken nachgedacht, aber hat der jetzt über noch irgendwas anderes nachgedacht? Also kann man irgendwie auch über die Natur nachdenken? Ja, was ist denn bitte denn die Natur? Ja, hat das denn jetzt überhaupt was mit Denken zu tun? Und für Hegel ist das so, wenn wir überhaupt was über die Natur aussagen wollen, dann muss sie natürlich irgendwie denkbar oder erkennbar sein. Und die Natur ist bei ihm deswegen das, wenn man so will, das andere des Denkens oder eben das andere der Idee, wie er eben diese Gesamtheit des Denkens nennt. Das ist das andere der Idee, das andere des Logischen. Und jetzt kommt das Dialektische ins Spiel. Das andere des Logischen oder das andere der Idee muss man bei ihm doppelt lesen. Das ist das andere, aber es ist auch eben das andere der Idee. Also hier kommt es so etwas vor wie, hier kommt der Gedanke auf, dass die Natur selber so etwas ist wie ja, wie hast du es gesagt, jetzt invertierte Logik oder invertiertes Denken. Es ist gewissermaßen das Negative des Logischen, aber jetzt im Sinne vielleicht eines Filmnegativs. Ich glaube, so habe ich es auch im Buch beschrieben. Ne? Also eine Art, da hat sich das Vernünftige die Maske der Unvernunft angelegt. Ja? Und alle Naturforschung, sei es jetzt empirischer Art, aber auch insbesondere philosophische Art, geht jetzt darauf, hinter dieser Maske der Unvernunft, das eigentlich Vernünftige, das Logische, das Ideale zu finden. Und ja, das ist so ein typisch hegelischer Gedanke, wo das Andere einer Sache eben diese Sache trotzdem mit sich führt. Ja? Also die Natur ist nicht das ganz andere des Denkens, nicht das ganz andere der Logik, sondern es ist das andere. Und in diesem Bezug, also indem es das andere ist von etwas, hat es gleichzeitig dieses Etwas an sich, ja, oder führt das gewissermaßen in versteckter Form mit sich. Und dann diese versteckte Form herauszuarbeiten, das ist dann die Aufgabe der Naturforschung oder auch der Naturphilosophie. War es in etwa das, was du hören wolltest, oder habe ich dich in deiner Frage auf den falschen Punkt erwischt?
Naja, nee, das ist schon, ich merke halt auch immer wieder, dass man das halt irgendwie auch immer ein oder zweimal lesen muss, aber es ist, glaube ich, auch schwierig, das jetzt hier so im Podcast zu erklären. Merke ich jetzt gerade. Was ich interessant finde, ist, wenn man immer davon ausgeht, dass das quasi das Negativ quasi das andere da sein muss, damit das eine sein kann, dann komme ich ja oft auch in so einen Bereich, wo ich denke, da muss ich auch mich sozusagen darauf einstellen oder akzeptieren, dass das auch anders sein kann, als es eigentlich ist. Hm? Oder sehe ich das, weißt du, wie ich das meine? Also,
müsst doch mal sein.
Also in der Natur kann ich sagen, ich habe ein Phänomen, das beschreibe ich, aber ich gehe mir davon aus, dass es auch anders sein kann. Also habe ich das jetzt verstanden. Und das bedeutet ja immer, dass ich immer nie absolut denken darf an der Stelle, ne?
Ja, das wäre jetzt vielleicht eine, vielleicht zu skeptisch formuliert für Hegel. Also Hegel geht schon aufs Absolute, ja. Er ist aber gewissermaßen jemand, der sagt, naja, das Absolute muss gewissermaßen am Ende stehen. Also das Absolute ist das, was all diese partiellen und aspekthaften Zugriffe vereint, ja, oder indem diese zusammenkommen. Und er warnt dafür gewissermaßen einen bestimmten Aspekt einer Sache aus dem gesamten Zusammenhang, in dem diese Sache steht, herauszulösen und die Sache dann zu verabsolutieren. Ja? Also, und das ist also durchaus eine vielleicht eine Warnung in dem Sinne, wie du sie gerade gemeint hast. Aber ganz grundsätzlich ist Hegel kein Skeptiker, also im Gegenteil, also es ist niemand, der jetzt irgendwie uns absprechen würde, dass wir etwas erkennen können oder so, ja. Sondern ganz im Gegenteil. Also er sagt, naja, wir können gar nicht anders. Also wir sind immer schon mittendrin im Erkennen, ja. Und der Skeptiker ist letztlich jemand, der sich selbst widerspricht oder der einfach nur schweigen muss, ja. Weil auch er muss zumindest für seine skeptischen Pointen entweder Wahrheit beanspruchen oder er kann sie nicht ernst meinen. Ne? Und,
das finde ich das finde ich spannend. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den ich gut oder den ich interessant dran finde, ist, dass wir gerade ja heute in einer sehr komplexen Welt leben. Ne? Und ich und gerade speziell, glaube ich, hier in Deutschland, wir haben echt viele Skeptiker, so wie du sie gerade beschreibst. Und die nicht immer die Wahrheit für sich beanspruchen können, weil sie einfach erstmal nur grundsätzlich davon ausgehen, das ist alles zu schwierig, das funktioniert alles nicht. Und ich glaube, wenn wir nicht in den Modus kommen, wo man so Sachen dann auch ausprobiert und sie denkt und sie dadurch dann tatsächlich auch sehr positiv dann erstmal denkt, dann kommen wir nie an einen Punkt, wo wir da weiterkommen in dieser Komplexität, ja, sondern dass wir sagen, wir müssen Sachen ausprobieren, wenn sie funktionieren, ist gut, und wenn nicht, dann müssen wir halt weitersuchen,
ja. Ja, also Hegel würde dieses gewissermaßen skeptische von sich weisen einer komplexen Frage im Sinne, wie du es beschrieben hast. Ah, das ist alles viel zu kompliziert, das können wir nicht wissen. Hör mal auf damit, ja, oder kann jeder sagen, was er will. Das würde gänzlich zurückweisen, darin nur eine Faulheit des Denkens sehen. Ja, also wer das sagt, der ist einfach nur zu faul, sich wirklich ernsthaft mit der Sache auseinanderzusetzen. Wenn man das gemacht hat, dann kann man durchaus etwas zur komplexen Natur einer Sache sagen. Das heißt nicht, dass man eben vielleicht dann in jeder beliebigen Sache alles bis aufs Letzte ergründet hat. Aber von vornherein dieser Suche nach Wahrheit und Erkenntnis zu entsagen, es ist Faulheit oder Feigheit, eins von beiden. Ne?
Ja, das ist schon ich finde es sehr spannend. Ja. Aber es ist auch echt, muss man sagen, gerade für jemanden, der nicht geübt ist, schon auch sehr, sehr Mentalkräfte zehren. Aber ich finde es ja oft mal auch sehr, sehr schön, wenn man sich auch nochmal auf sowas wieder mal einlässt und das macht. Und dein Buch, meiner Meinung nach, gibt da einen sehr schönen, gibt so einen Anstoß, das zu machen. Es ist anspruchsvoll, aber es ist nicht so schwer, dass man das sozusagen ist, als es ist für mich kein Lehrbuch in dem Sinne, aber man lernt eine Menge. Ja. Und deswegen finde ich es, kann ich es nur empfehlen. Wenn wir jetzt, du sagst es gerade, für dich ist auch erstmal Hegel jetzt genug gehegelt.
Erstmal genug gehegelt, ja. Also zumindest gehegelt, ja. Ja.
Wie ist denn die Rezeption des Buchs gewesen? Hast du gutes Feedback bekommen oder wie wurdest du?
Alles in allem würde ich sagen, sehr, sehr positiv. Also insbesondere von Leserseite aus. Also ich habe genau die Rückmeldung bekommen, auf die ich gehofft habe. Also nämlich, mein Ziel war es, ein Buch zu schreiben für Nicht-Philosophen, also Menschen, die keine professionellen Philosophen sind oder ausgebildete Philosophen sind, die sich aber für so ein Thema interessieren und für die Hegel einfach irgendwie so eine Art Buch mit sieben Siegeln war bisher. Und für die das irgendwie verständlich, aber jetzt nicht so unterkomplex, dass es falsch wird, darzustellen. Das war, was ich mir vorgenommen hatte. Und bisher sind eigentlich fast alle Rückmeldungen, die mich erreicht haben, in diese Richtung. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Feedback und auch sonst, ja, also es hat zumindest die zweite Auflage erreicht. Also das ist auch nicht ganz schlecht. Insofern, ja, das war jetzt natürlich die Chance zum Jubiläum, dieses Buch auch bei einem größeren Verlag unterzubringen. Und ich bin wirklich sehr froh, dass das geklappt hat.
Super, ich auch, weil ich gehöre genau zu deiner Zielgruppe. Ja, hast ja genau mich beschrieben. Und da hat es ja wunderbar funktioniert. Was, Sebastian, was steht an? Was können wir in Zukunft von dir erwarten? Arbeitest du schon an einem neuen Projekt oder erholst du dich erstmal?
Nee, erholen ist nicht. Ich schreibe tatsächlich ein Buch über Computerspiele. Und also aus philosophischer und ethischer Sicht. Und das soll auch ein Buch für ein breiteres Publikum werden. Ja? Also Überlegungen dazu, was eigentlich was überhaupt ein Spiel oder was ein Computerspiel eigentlich ist, wie wir es denn ernst nehmen können, inwiefern wir es ernst nehmen sollen, was es für ethische Dimensionen und ethische Fragen und Probleme mit sich bringt, wenn wir Computerspiele ernst nehmen. Ja, darum soll es in dem Buch gehen und es dauert noch eine Weile, aber es ist auf jeden Fall schon in Arbeit und außerdem arbeite ich noch in meiner Habilitation über was ganz anderes, also über Zeit und Ewigkeit, aber da hat man immer den Witz parat, dass man natürlich für Ewigkeit sehr lang braucht. So, das mal schauen, also in welcher Form das dann erscheint, wenn es denn überhaupt erscheint. Aber das zumindest das Computerspiele-Projekt ist eins, das dann hoffentlich auch relativ bald für Nicht-Philosophen lesbar ist oder zugänglich ist.
Sehr schön, dann drücke ich die Daumen, dass du da sowohl für die Habil als auch für das neue Buch jetzt nicht die Ewigkeit brauchst, sondern dass du dann schon bald wieder hier bei mir auf dem digitalen Sofa Platz nehmen kannst mit deinem neuen Werk. Würde mich freuen, wenn wir da auch da wieder drüber sprechen, weil es klingt ja erstmal auch, ich sage das jetzt als Vater von zwei fast Teenager-Jungs, das Thema ja, Computerspiele ist natürlich wahrscheinlich für uns da sehr präsent, für uns Väter von Jungs.
Man kommt fast nicht drum rum, ja.
Nee, man kommt gar nicht drum rum, ja. Also verbinden wir das Nützliche mit der Pflicht. Sebastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir so ausführlich, du dich auch mit mir als Laien so ausführlich über das Thema Hegel ausgetauscht hast. Man findet dich, du bist bei Twitter, glaube ich, unterwegs, über die Uni Stuttgart auch die Seite. Du hast auch einen kleinen eigenen, so einen Videopodcast gemacht. Also wer mit Sebastian Ostrich mal irgendwie auch mal ein Schnäpschen trinken möchte per Video und mehr über das Buch erfahren kann, der kann auch gerne deinen Videopodcast sich mal angucken. Findet man über die Uni-Webseite oder hat er eine eigene Domain?
Ich weiß nicht, ob man den auch über die Uni findet, aber man findet mich sowohl bei YouTube als auch bei Twitter über den Namen Vernunftrausch und sonst einfach auf der Uni-Seite natürlich nicht über Vernunftrausch, sondern über meinen ganz normalen bürgerlichen Namen. Ja, so.
Alles
und,
klar.
Ja, also ich komme auch gern natürlich wieder und vielen Dank ja für die Gelegenheit, mit dir über Hegel zu sprechen. Danke.
Ja, sehr gerne. So, also nochmal hier Hegel, der Weltphilosoph von Sebastian Ostrich, im Propylen Verlag erschienen. Hardcover kostet, glaube ich, irgendwie knapp 27 Euro. Eine Investition, die sich lohnt. Wie gesagt, ich habe das Buch von meiner Schwiegermutter zu Weihnachten geschenkt bekommen. Was das bedeutet, diskutieren wir in der nächsten Ausgabe. Es hat mir ein paar wunderbare, wirklich sehr schöne Tage beschert. Wenn euch das Gespräch mit Sebastian auch gut gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns, erzählt es weiter. Wie gesagt, jeden Dienstag gibt es einen neuen Podcast hier vom Das Digitale Sofa online auf den üblichen Portalen. Und in diesem Sinne, werdet philosophisch und bleibt gesund. Bis dann. Bye-bye.
Ciao.